have in me.
And not among the people.
Amen.
Wir beten, dass du heute wird zu uns klar sprechen.
Amen.
Herr, wir geben unser Herz dir.
Ja.
Das nimmt alle Schleier weg.
Amen.
Auch alle Amen. Unsere Vorstellungen.
Ja. Amen.
Und auch unsere Ungläubigen.
Amen.
Gib uns ein reines Herz,
ja.
Dein Wort aufzunehmen.
Amen.
Ja.
Amen.
Amen.
Ja.
Yes. Holy God, do make our hearts holy this evening.
Yes. Amen.
Make our hearts pure.
Amen.
So that we may receive your word.
Amen.
Amen.
Amen. Ja, wir danken dir für die ganze Wahrheit, Herr.
Amen.
Von dem nichts wegnehmen und nichts dazu tun, Herr.
Amen.
Leite uns auf dein Wort innerlich.
Amen.
Amen.
Ja.
Amen. Danke für deine Sprechen in diesen Tagen, Herr.
Amen.
Amen. Wir beten weiter, gib uns Ohren zu hören, Herr.
Ja.
Amen. Augen zu sehen.
Amen.
Herr, wir wollen sehen alles, was du vorbereitet hast für uns.
Yeah.
Amen.
Sprich heute Abend zu uns, Herr.
Amen.
Gib uns immer Amen. Ein weiches Herz.
Amen.
Ja.
Amen.
Ja. Heilige unser Herz.
Amen.
Amen.
Heilige.
Amen.
Damit wir dein Wort und deine Stimme hören und dein Wort begreifen. Und auch gestärkt werden zu gehorchen. Ja, dein Wille, Vater, soll geschehen. Und wie der Herr uns lehrt zu beten, dein Reich komme. Mit uns. Wir danken dir, Herr Jesus. Vertrauen dir, mit uns den ganzen Weg zu gehen. Amen. Amen. Lob den Herrn. Es ist wunderbar, dieses Buch hier, Hebräerbrief. Gell, in wenigen Kapitel hat er das, was Gott machen möchte und auch schon geschrieben steht, in die 5 Bücher von Mose und so klar gezeigt. Ja, und das müssen wir sehr dankbar sein. Und nicht aufhören. Dieses Wort, was der Schreiber geschrieben hat und eingegeben durch den Heiligen Geist, möchte uns nicht nur eine Offenbarung geben, sondern zugleich eine Warnung. Selbst Kapitel 3 hat uns gezeigt, Gott war wirklich zornig, entrüstet, 40 Jahre lang. Und am Ende sind sie alle gestorben in der Wüste. Und wir dürfen nicht denken, es wird uns heute nicht passieren. Ich muss euch bezeugen, in den letzten 50 Jahren habe ich so viele Leute gesehen, die am Anfang gut gelaufen sind und am Ende ausgeschieden. Findet man sie nicht mehr. Und sie wollen nicht vorangehen. Und haben alles vergessen, was sie gesehen haben. Sogar am Ende nicht nur vergessen, sondern dagegen gekämpft. Und verleugnet. Und möchte nicht. Es gibt viele Gründe. Vielleicht Riesen gibt es. Und Gott hat nicht versprochen, dass es kein Riesen gibt. Je größer diese Riesen sind, desto besser ist es für uns. Ja, Josua hat gesagt und Kaleb, ja, die sind unsere Speise, schmecken gut. Ja, je stärker sie sind und mächtiger, dann umso mehr erkennen wir, unseren Gott ist der Sieger. Und wie groß, unser Gott ist viel größer als alle diese Riesen zusammen. Wenn wir aber nur auf uns selbst schauen und herumschauen, dann sehen wir so viele Probleme und dann haben wir Angst vor diesem, wir haben Angst vor jenem. Was sagen die Leute, was sagen die Ältesten, was sagen diese? Am Ende brauchen wir gar nichts mehr zu tun. dann können wir zurück nach Ägypten umkehren. Und das wollten sie auch machen, wenn es nur könnten. Aber das können sie nicht mehr, sondern sie sterben alle in der Wüste. Darum war ich entrüstet über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie mit dem Herzen und meine Wege haben sie nicht erkannt. Und so ist es mit uns heute. Keiner von uns kann sagen, es wird nicht bei uns passieren. Ich habe eine ganze Menge von Gemeinden gesehen, die zugrunde gegangen sind. Weil am Ende sind wir abgelenkt und möchte ihn nicht mehr hören, sondern andere Richtung gehen möchte. Oder die Leitenden denken, am Ende sind sie jetzt die Leiter und nicht der Herr, der der Herzog ist. Sie ersetzen dann den Herrn und das geschieht sehr schnell. Das geschieht super schnell, ja. Und die Menschen folgen gerne blind. Ja. Es gibt manche, die gerne Leiter sein und manche gerne Folger sein. Und passen sie gut zueinander. Und am Ende fallen sie beide in die Grube hinein. Und das ist nicht gut. Allah. Möge der Herr unsere Augen öffnen. Diese himmlische Leitung unseres Herzoges zu sehen. Nur er vermag uns dahin zu bringen. Und als der Herzog hat er schon alle Feinde geschlagen. Und wie auch hier am Ende von Kapitel 2 gesagt hat, er wird alle Feinde zu seinem Fußschemel machen. Ja, es gibt einen Kampf. Die ganze Mächte und Gewalten und Macht der Finsternis möchte uns verhindern, zum Ziel zu kommen. Manchmal haben wir keine Ahnung, was die unsichtbare Mächte sind. Wir sehen nicht mit unseren Augen, aber wir spüren es wohl. Und ja, wir dürfen nicht denken, wir haben nur mit Fleisch und Blut zu tun. Epheser 6 muss ihr nochmal bewusst lesen. Was sagte Paulus? Wir kämpfen nicht mit eurem Fleisch und Blut, sondern mit himmlischen, bösen Geistern im himmlischen Örter. Mit der Macht der Finsternis. Gegen sie kämpfen wir. Und wer kann sie wirklich besiegen? Wir alleine? Also mit Sicherheit nicht. Aber lob den Herrn, wir haben solch einen Herzog. Kämpfer. Mose. Den Fürsten der Rettung. Denn dieses Wort im Griechischen heißt auch der Fürst. Er ist der König. Er ist der Kämpfer. Ja, wie zur Zeit David in Israel. David hat alle Feinde. Natürlich nicht, weil er so stark war, sondern Gott war auf seiner Seite, alle Feinde besiegt. Das möchte Gott machen. Das ist nur ein Bild, dass wir heute, also das Volk Gottes, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, wir sind heute das Reich Gottes, wie damals Israel auf dieser Erde war, das irdische Reich des Herrn. Und Gott möchte in Jerusalem seinen Thron haben und zu herrschen über die Nationen. Aber Israel möchte nicht. Zur Zeit von Samuel, weil sie alle so gefallen waren, haben sie zu Samuel gesagt, wir wollen wie die Nationen sein, einen Menschen unter uns wählen als ein König. Wer soll unser König sein? Der Apostel Paulus oder Jesus Christus, sagen wir. Apostel Paulus ist doch gut. Guck mal. Also. Er hat so viel Offenbarung, so viel geschrieben, die Briefe von Paulus. Oh, Paulus. Oh. Oder für die Katholiken ist war der Petrus. Für die orthodoxen Griechenland war der Höchste der Paulus. Also, wen willst du wählen? Petrus oder Paulus? Oder wählen wir Johannes? Magst du nicht Johannes? Machen wir ihn zu unserem König, zu unserem Papst. Wie ist das? Nicht? Damals das Volk Israel hat zu Samuel gesagt, wähle, wir wollen einen von uns hier wählen und unser König zu sein. Als Samuel das hörte, war er böse. Und Gott hat zu Samuel gesagt, warum bist du böse? Sie haben mich als ihr König abgelehnt. Sie haben nicht dich abgelehnt. Das heißt, Gott möchte gerne der König sein über seine irdische Nation Israel. Aber wir wollen nicht, sie wollen nicht. Nun, wer ist denn das Haupt über alles der Gemeinde gegeben? Der Apostel Paulus oder Johannes? Johannes. Petrus. Jakobus. Wer soll das Haupt sein? Der Herr, oder? Steht so klar geschrieben. Wer ist das Haupt deines Leibes da? Dein Leib, jetzt meine ich. Das da. Oh, aber wir wollen nicht gerne das haben. Wir wollen ein anderes Haupt ersetzen. Kannst du dein Haupt ersetzen? Du magst dieses Haupt nicht und hol ein anderes. Das klingt komisch, gell? Wir lachen alle. Aber das machen wir gerade heute. Ja, dann müssen wir über uns selbst lachen. Aber leider müssen wir weinen. Am Ende möchte jemand anderen das Haupt sein. Willst du das akzeptieren? Oh ja, aber wir müssen gehorsam sein, okay? Ich bin von Gott eingesetzt. Ich bin göttlich eingesetzt von Gott. Was wirst du da mir sagen? Entschuldigung, also meine Bibel sagt, Gott hat schon einen anderen eingesetzt. Und er heißt Jesus Christus. Ja, darf ich dir Epheserbrief zeigen? Kapitel 1. Und Gott hat ihn zum Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Es steht nicht geschrieben, dass Gott hat dich zum Haupt über alles gegeben. Entschuldigung. Wem soll ich glauben? Dir oder das Wort Gottes? Dem Wort Gottes. Ja. Was willst du denn glauben? Dann müssen wir klar sagen und klar das Wort Gottes den Menschen zeigen. Nein. Entschuldigung, du bist nicht das Haupt der Gemeinde, okay? Du bist nur ein Sklave, ein Diener im Hause des Herrn wie Mose. Aber der Besitzer, das ist der Herr. Darf ich dir das zeigen? Und wo steht das geschrieben? Du musst in Kapitel 3 von dem Hebräerbrief zeigen. Selbst auch Mose war nur ein Diener im Hause des Herrn. Wie kann ein Diener im Hause des Herrn zum Haupt werden, oder? Und so werden wir dann Unsinn machen, wenn wir nicht Acht geben, Acht geben auf das Wort Gottes. Dann haben wir am Ende so viele Probleme, die wir selber schuld sind. Wir haben schon einen wunderbaren Haupt auf dem Thron sitzt, aber den wollen wir nicht haben. Wir wollen jemanden, der gleich wie wir sind. Ist ein Ältester besser als du? Wer ist besser, ich oder du? Ah, du musst mir sagen, John, wir sind beide gleich. Wir sind nur Sklaven. Oder meinen wir, die Ältesten sind besser? Apostel Paulus war besser. Paulus hat selbst gesagt in 1. Korinther 3, wir sind nichts. Wer ist denn Apollos? Wer ist denn Petrus? Wer ist denn Paulus? Wir sind nur Diener. Das müssen wir alle klar sehen. Was gilt für uns, ist das Wort und nicht, was irgendeinem Menschen über sich selbst erzählt und sagt. Ja. Wir machen genau das Gleiche, was damals das Volk Israel getan haben. Und daher kommen so viele Probleme. Ja. Herr, und wir sollen nicht denken, der Herr wird nicht zornig und böse sein. Du schneidest seinen Sohn ab und ersetze ihn mit dir selbst. Meinst du, der da oben sitzt, wird nicht böse sein, ne? Warte nur. So, ich warne euch jetzt. Und als Jesus Christus kam auf diese Erde, war es nicht genau dasselbe? Wer möchte damals der König sein und der Leiter sein? Der hohe Priester, Pharisäer, Schriftgelehrte und die Ältesten, diese vier Hirten. Vier Arten von Hirten. Und sie waren neidisch, weil sie gesehen haben, was der Herr gemacht hat und was der Herr getan hat. Dann haben sie unter sich gesagt, siehe, wie unnützig wir sind. Alle Menschen laufen ihm nach und was wird aus uns? Also es geht gar nicht mehr um die Wahrheit. Und dieser, der gekommen ist, haben sie nicht gewusst, das war der Messias selbst. Das war Gott selbst. Und das, du hast ihn weggetan. Meinst du, Gott wird nicht zornig sein? Wir haben keine Furcht Gottes. O Herr, und daher, Hebräerbrief am Ende hat uns gesagt, wir müssen Gott dienen mit Furcht, Zittern, Ehrfurcht. Und wir müssen ihm die Ehre geben. Wer das nicht macht, ist ein Tor. Weißt du, du hast mit dem lebendigen Gott zu tun, der alles wusste, der alles weiß. Und er wusste nicht nur das, was Vergangenheit war. Er weiß genau, was heute ist, und er weiß sogar, was morgen passieren wird. Offenbarung sagt, er ist, und er war, und er kommt. Wie viele Zeiten gibt es in der Sprache? Die Vergangenheit, die Präsenz und die Zukunft. Er weiß alles. So, meinst du, er wird nicht wissen, was wir machen? Wir wollen immer ihn ersetzen. Und tatsächlich, es ist ihnen gelungen, sogar den Menschensohn da ans Kreuz zu bringen. Aber das könnten sie nur, es gelang ihnen nur, weil das der Wille Gottes war, dass er zum Kreuz geht. Aber danach, guck mal, hat er das ganze Land zerstört. Er hat den Prinz Titus nach Jerusalem geschickt, wie Daniel schon Kapitel 9 da vorhergesagt hat, und hat alles, die Stadt, den Tempel, die ganze Nation restlos zerstört. Und das Volk zerstreut überall in der Welt, wie der Herr auch selbst geweissagt hat. Gar nicht so einfach. Es ist eine ernsthafte Sache. Wenn wir schon darüber reden, dann muss ich euch helfen, ein inneres Bewusstsein zu haben, die Ernsthaftigkeit der Sache zu erkennen. Und wir sind keine Ausnahme, dass wir heute sein Wort noch erkennen auf diese Weise. Es ist eine Gnade und Barmherzigkeit. Aber es bedeutet nicht, dass wir jetzt schon sicher stehen. Es kann immer noch passieren. Jedes Mal, wenn etwas passiert, ich habe immer gehofft, oh, hoffentlich ist das das letzte Mal. Und dann, oh, was jetzt noch einmal. Und dann jetzt diesmal habe ich auch nur Herr, hoffentlich ist es das letzte Mal, okay? Sonst am Ende hast du gar nichts mehr übrig. Meinst du, wir freuen uns, dass sowas passiert? Oder böse? Nein, warum soll ich böse sein? Und Gott wird dann zu mir sagen, sie haben ja dich nicht abgelehnt, sie haben mich abgelehnt. So, bist du böse, dass du rausgeworfen bist und konnte Tag und Nacht nicht mehr schlafen, sondern weinen und heulen, wie jemand, der tagelang geheult und konnte nicht schlafen? Und du? Bist du böse? Hast du Bitterkeit? Ich habe so viel gedient in deiner Gemeinde und sie machen, jetzt haben sie ohne Grund mich rausgeworfen. Oder? Es steht aber im Psalmen geschrieben, irgendwo. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Und wenn Sie das mit dem Herrn gemacht haben, tja, bitte, Sie haben dich ja noch nicht gekreuzigt. Also so schlimm war es nicht, oder? Es ist nicht schlimm, es war nicht schlimm. Sogar der Herr wird sagen, selig seid ihr. Was sagt er in Matthäus 5? Warum seid ihr so selig? Weil euch gehört das Himmelreich. So, freut euch. Ich möchte kein Schimpfen mehr hören hier, sondern Freude. Lobt den Herrn. Und Hebräerbrief sagt uns, wir sollen das als eine Züchtigung für uns annehmen. Die Züchtigung vom Vater der Geister. Lobt den Herrn. Ein Zeichen, dass der Vater uns liebt. Denn es steht geschrieben, wem ich liebe, den züchtige ich. Ist doch gut. Ja? Seid ihr froh jetzt? Ja? Okay. Lobe den Herrn. Wir folgen diesem wunderbaren Herzog weiter zum Ziel. Und, Amen. Und Hier Kapitel 3 soll uns schon zeigen, dass die Schrift da, was Mose geschrieben hat, sehr aktuell für heute. Ich denke nicht, wir haben nicht mehr mit Mose zu tun, so wie manche gesagt haben. Wir haben nicht mehr mit Mose zu tun. Dann hat der Schreiber von Hebräerbrief einen großen Fehler gemacht. Aber lob den Herrn. Wir müssen die Schrift also sorgfältig lesen, damit wir nicht vorbeitreiben, wie die Schrift uns gewarnt hat. Und dann Kapitel 4 jetzt. Lass uns daher Furcht haben. Oh, das ist tabu. Wir brauchen keine Furcht mehr zu haben. Ist alles in Ordnung. So sagt man. Aber das Wort sagt anders. Lass uns daher Furcht haben. Nicht Menschenfurcht, okay? Sondern Furcht vor Gott. Dass nicht jemand unter uns, solange die Verheißung noch besteht, dass er, solange du noch nicht das Ziel erreicht hast, in seine Ruhe hineinkommen. Ja. Als einer erscheint, der versäumt hat. Und wenn du es versäumt hast, dann wirst du wirklich heulen. Und wie die Schrift sagt, Zähne klappen. Das ist nicht gut. Weißt du, die Leute haben vergessen, dass es solche Schriften gibt, solche Verse gibt, solche Warnungen gibt. Haben sie alle vergessen. Erstaunlich. Wir haben schon 40 Jahre lang das immer wieder erwähnt. Denn die gute Nachricht ist auch uns verkündigt, so wie jenen. Aber das gehörte Wort half ihnen nicht, da es in den Hörenden nicht mit dem Glauben vermischt wurde. Das ist ein wichtiges Wort. Das zeigt uns, wie wir in seine Ruhe hineinkommen sollen. Ja. Das Wort, das du gehört hast, mit dem Glauben vermischen. Was heißt vermischen? Wenn du Zucker in deinem Kaffee heute Morgen getan hast, was machst du? Warum rührst du? Sonst bleibt Zucker unten und Kaffee oben und dein Kaffee wird genauso bitter wie vorher. Weißt du, die Leute sagen, oh ja, okay, ich glaube, und dann machen sie gar nichts mehr. Und dann machen sie anders. Das ist nicht Glauben. Das ist nicht Glauben. Und Hebräerbrief, weil es keine Milch ist, sondern eine feste Speise, solide Speise, ein Wort Gerechtigkeit, gibt uns eine besondere Definition vom Glauben, wie was die andere Schriften da gesagt hat. Die andere Schriften hat nur sehr allgemein gesagt, was Glaube ist. Glaube halt einfach. Glaubst du? Ja. Okay, dann ist es getan. Aber wenn wir zum Kapitel 11 kommen, was heißt der Glaube? Glaube ist die Substanzierung jetzt von den Dingen, die wir hoffen. Ja. Und ist der Beweis. Ja. So, unsere Vorstellung über Glaube ist, morgen wird es regnen, weißt du. Oh ja, ich glaube. Das heißt, wir glauben nur irgendetwas. Oder wenn ich über Philippinen rede, okay, ich glaube dir, John, aber du bist nicht da, du hast gar nicht gesehen und gar nicht geschmeckt dort von Mangos oder von Durian oder irgendwas. Aber du glaubst. Hast du was davon, wenn du glaubst? Nein. Du kannst glauben, oh ja, ja, John, du bist glaubwürdig. Ich weiß, du kommst von dort, ich glaube. Nutz dir diesen Glauben. Und wenn du wirklich glaubst und so ein Verlangen, auch das zu haben, dann fliegst du mit Lufthansa dahin. Dann ist es nicht nur Glauben am Ende, du siehst und du schmeckst selber. Und jetzt die Definition, dass der Herr uns gibt, in Hebräer 11, es ist nicht nur blind Glauben und nicht Aberglaube. Denn unser Glaube hat sehr viel Aber, Aber und Aber. Ja, ich glaube, aber. Und dann bist du gläubig oder bist du abergläubig. Und viele von uns, wir sind abergläubig. Ja, ja, aber ich glaube schon an die Opfer. Ja, aber. Dann ist es aus. Wenn noch ein Aber kommt, dann ist es aus. War es nicht genau so? Es war genau so. Das heißt, sie wollen es nicht haben. Ja, wir wollen eingehen in das gute Land, aber dann gibt es so viel Aber, dann kommen sie nicht mehr in das gute Land hinein. So viel Aber, so viele Gründe, keine Lust, das ist unmöglich, oder das brauchen wir gar nicht mehr. Und ich sehe es anders. Oder so kann man nicht verstehen. Aber diesen, aber das, dann, was sind wir denn? Das war Aberglaube. Wenn der Herr deine Augen öffnet und du siehst, dann wirst du vom Herzen sagen, Herr, das möchte ich haben. Nicht nur das glaube ich, sondern das möchte ich haben. Ich möchte die Substanz haben. Das ist der Glaube. Wenn du es gehört hast, es gibt so ein wunderbares Ziel. Amen, Herr, ich möchte nicht verpassen. Ich möchte reingehen. Ja. Und wie wir gesehen haben, der Glaube in Hebräerbrief ist gleichgesetzt mit Gehorsam. Ja. Und kein Wunder, sagte Jakobus, der Glaube ohne Werke, das heißt ohne die Wirklichkeit, ohne die Substanz ist tot. Denn der Herr verspricht nicht nur leer, sein Wort ist nicht leer. Ja. Nicht vermengt, vermischt mit dem Glauben. Das ist sehr wunderbar, das kommen wir noch dahin später. Denn wir, die wir geglaubt haben, kommen in die Ruhe hinein. Du kannst nicht glauben und ist immer noch draußen. Da stimmt was nicht mit deinem Glauben. Ja. Nein, so ist unser Gott nicht. Denn wir, die wir geglaubt haben, kommen in die Ruhe hinein, wie er gesagt hat. Nun, jetzt ist diese Ruhe sehr wichtig, ja? So dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe hineinkommen. Dann diese Ruhe hat der Herr hier durch den Schreiber erklärt. Wo steht es am Anfang über diese Sabbatruhe in der Bibel? Zum ersten Mal, dass es in 1. Buch Mose, Kapitel 1. Und in diesem Kapitel hat Gott da alles perfekt, wunderbar geschaffen. Und den Menschen hat Gott am Ende erst geschaffen, nachdem alles fertig war. Dann braucht Adam gar nichts mehr zu machen. Und es steht geschrieben, am siebten Tage, weil Gott in sechs Tagen alles gemacht hat, am siebten Tage ruht er. Und diese Ruhe war ein großer Tag für Gott. Ruhe hier bedeutet, Gott erreichte sein Ziel. Sein Ziel, sein vollkommenes Vorsatz ist, dass er, nachdem er alles geschaffen hat, hat er den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbilde, damit sie herrschen soll für Gott. Und alles ist perfekt gemacht und jetzt kann Gott ruhen, das Werk ist fertig. Und Adam soll in diese Ruhe hineinkommen. Und das ist ein Geheimnis hier. Das ist der Weg Gottes mit uns. Wir sollen lernen, in seine Ruhe hineinzukommen. Nicht, dass wir jetzt schlafen können. Wunderbar, ich brauche gar nichts mehr zu tun, nur Urlaub machen. Schwimmen gehen und es bleibt nichts mehr zu tun für mich und ich bin jetzt in der Ruhe. Das heißt pensioniert. Du hast gar nichts mehr zu tun. So verstehen wir im Ruhestand. Das ist die natürliche menschliche Vorstellung von Ruhe. In meine Ruhe kommen. Aber hier sehen wir, in die Ruhe hineinzukommen, heißt, in dem ganzen Vorsatz Gottes hineinzukommen, was er vorhat. Gott hat einen wunderbaren Plan. Die erste alte Schöpfung, das war einfach. Gott hat gesprochen und es wäre Licht, war Licht. Das war sehr einfach. Aber der Plan Gottes, um sein Reich auf diese Erde zu bringen, den neuen Menschen hervorzubringen und das dann noch bis hin zur vollen Reife, damit wir heute zusammen aufgebaut werden zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Nation, zu einer königlichen Priesterschaft, mit ihm zusammen zu herrschen und so weiter. Dieses Werk ist nicht geschehen in 7 oder 6 Tage. Oh, das wäre schön, ne? Von dem ersten Kommen des Herrn bis zu dem heutigen Tag ist wie viele Tage? Sechstausend Jahre. Wenn wir so rechnen, ein Tag für den Herrn oder 1000 Jahre für den Herrn ist nur wie ein Tag. Also wir sind jetzt am sechsten Tage. Hoffentlich wird es alles fertig. Aber so lange, seit meiner Lebenszeit habe ich so viel gesehen. Bis zu dem heutigen Tage. Manchmal mache ich einen Witz mit dem Herrn. Herr, wirst du wirklich noch bauen? Und bitte sage es mir, wenn du deine Meinung änderst. Damit wir nicht vergeblich hier bauen. Ja. Und da müssen wir wirklich in diese Ruhe hineinkommen. Aber weil er Gott ist, in seinen Augen ist es alles schon vollkommen gemacht. Daher lesen wir in Offenbarung, komm, die Engel sagte, komm, Johannes, ich zeige das neue Jerusalem. Wenn es noch nicht fertig ist, wie konnte der Engel dem Johannes zeigen? Und Johannes hat tatsächlich gesehen, wow, bereitet, wie eine wunderbare Braut da. Und vom Himmel, gell, aus dem Himmel von Gott herabgekommen ist, die hatte die Herrlichkeit Gottes. Er hat das gesehen, aber nachdem er gesehen hat, muss er zurück dann zu seiner, durch diese Zeitmaschine zurückgebracht werden nach Patmos. Dann als er aufwachte, oh, Wo ist es? Warum bin ich in Patmos? Aber er hat gesehen, es war fertig. Wunderbar. Ja. Ich glaube, nachdem Johannes das alles gesehen hat und zurückgekommen ist nach Patmos, war seine ganze Einstellung anders jetzt. Jetzt hat er Ruhe. Jetzt hat er die Zuversicht. Jetzt hat er den Glauben. Amen. Gott schafft es. Lob den Herrn. Aber woher weißt du das? Ich habe es gesehen, er wird dir sagen. Im Buch der Offenbarung, ich sah. Mal, ja, was er alles gesehen hat. Und wir müssen genauso sehen, damit wir nicht matt werden und aufgeben und sagen, ja, Herr, vielleicht hast du schon deine Meinung geändert. Warum gibt es so viele Probleme? Vielleicht schaffst du es nicht. Ist es wirklich möglich? Oder? Ich habe schon oft das dem Herrn gefragt. Und wenn wir das nicht sehen, heute in diesem Moment, können wir nicht in die Ruhe hineinkommen. Aber in diese Ruhe hineinzukommen bedeutet nicht, wir machen gar nichts mehr. Oh, Paulus, guck mal, was Paulus gesagt hat. Ich habe mehr gedient als alle anderen Apostel. Und nicht nur er, sondern alle Apostel, sie haben so viel getan und so viel gelitten. Und meinst du, sie haben gar nichts mehr gemacht oder machen müssen, weil sie schon in die Ruhe hineingekommen sind? Ruhestand. Nein, keine von ihnen war in der Ruhestand. Jeder von ihnen war ein Märtyrer gewesen. So, zu verstehen, dass wir Ruhe haben, bedeutet nicht, dass wir gar nichts mehr machen. Aber kannst du alles in der Ruhe tun? Durch Jesus Christus, der alles schon getan hat und durchgemacht hat. Wenn wir es selber machen, dann haben wir Unruhe. Aber du kannst nicht sagen, also okay, ich mache gar nichts mehr. Er hat ja schon alles getan, das geht auch nicht. Dann gibt es auch keine Ruhe. Gibt es noch mehr Probleme. Aber wenn wir tun, indem der Herr in uns das tut, und wir gemeinsam mit ihm, er in uns und wir in ihm, dann werden wir sehr beschäftigt sein und doch in der Ruhe. Wenn es um Ruhe geht, das ist es, was wir meinen, Gott hat alles getan und wir sind in sein Werk hineingekommen. Und wenn es schon alles getan ist, dann müssen wir das noch erreichen. Das ist dann sehr einfach. Aber das bedeutet nicht, dass wir gar nicht mehr machen. Und dann sehen wir die Sache der Ruhe in dem Bild von dem Volk Israel aus Ägypten heraus und in das gute Land hineinkommen. Das ist auch in die Ruhe hineinzukommen. Das heißt, das Ziel ist das gute Land. Sind sie hineingekommen? Nein. Hatten sie Ruhe? Haben sie Unruhe? Haben sie keine Ruhe gehabt? Und jetzt müssen wir wissen, was gilt für uns, in die Ruhe hineinzukommen? Wenn wir das verstehen wollen, müssen wir auch wieder zu diesem Bild, was Mose uns geschrieben hat, lesen und sehen. Erstens, es ist in das gute Land hineinzukommen. Das verheißene Land. Kanaan, das gute Land. Meinen Sie, wenn du in das gute Land hineinkommen, dann brauchst du gar nichts mehr zu machen? Warum? Es heißt ja, in Ruhe hineinzukommen. Was musst du noch machen, um das Land völlig zu besitzen? Kämpfen und was mit diesen kleinen Zwerge kämpfen gegen die Riesen und ein großes Land damit fehlen die Ammoniter, die allerlei Dinge da, die Moabiter, die alle Itern. Du musst kämpfen. So Ruhe bedeutet nicht, in das gute Land zu kommen, dann machst du gar nichts mehr. Fällt ein Apfel jeden Tag da auf deinen Kopf. Und wenn du dann deinen Mund noch machst. Ja, du brauchst nichts zu bearbeiten, bebauen, gar nichts zu machen. Also, Milch und Honig fließt von Wasser an. Die Kühe kommen in deine Küche hinein zum Frühstück. Solche Vorstellungen haben wir. Das so haben sie gesagt. Wir brauchen ja gar nichts mehr zu tun. Du machst es schwer für uns. Jemand hat gesagt, aber John, du hast doch gesagt, die Priester dürfen nicht schwitzen. Zuerst, das habe ich nicht gesagt. Das hat der Herr in Ezekiel. Das ist nicht von mir bestimmt. Dann müssen wir wissen, was es geistlich bedeutet, dass wir nicht viele Dinge aus unserem Fleisch da und selbst eigene Macht und Stärke das erreichen möchte, dann schwitzen wir. Deshalb dürfen die Priester keine Wolle anziehen, wenn sie im Allerheiligsten und im Heiligen Ort da dienen, sonst schwitzen sie. Ja. Und der Schweiß wird zum ersten Mal erwähnt, nachdem Adam gefallen war. Da muss er hart arbeiten ans Land, auf das Land da, und weil es unter dem Fluch steht. Und wenn wir dem Herrn dienen, dann müssen wir alles durch Christus machen, damit wir nicht schwitzen. Lerne zu sagen, wie Paulus gesagt hat, nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Dann schwitzt du nicht. Aber das heißt nicht, du magst gar nichts. Und daher gibt es sehr viel zu tun. Aber in das gute Land hineinzukommen, ist das alles? Was hat Gott gesagt? Wenn ihr in das gute Land hineinkommt, dann gibt es noch einen Ort, was Gott haben möchte. Das gute Land ist für das Volk, das ist ihr Erbteil, gell? Für ihr Leben. Aber Gott möchte auch etwas haben, nicht das ganze Land. Nein, Gott war nicht so. Sondern Gott möchte gerne eine Stadt, einen Ort finden. Aber dieser Ort ist für ihn. Und das ist Jerusalem. Aber das Volk kümmert sich nicht darum. Sie wollen nur alles für sich selbst haben. Aber Jerusalem ist für Gott. Und warum will Gott Jerusalem haben? Weil er möchte einen Tempel haben und zugleich ist dieser Tempel der Ort, wo sein Thron ist. Und wieder, wofür ist der Tempel? Für die Anbetung, für den Priesterdienst. Und wofür ist der Thron? Für sein Reich. Er herrscht als König. Sehen wir wieder diese zwei Punkte da, wie wichtig Jerusalem ist. Wenn du schon in die erste Ruhe hineinkommst, aber Gott wartet noch, warum denkt niemand an mich? Komm, schnell. Nach 400 Jahren denkt niemand an dem, was Gott haben möchte. Bis zur Zeit David. Dann hat Gott das bekommen und David hat daran gedacht, ich möchte ein Haus bauen für Gott. Welcher Psalm war das? 132. Ist das nicht wunderbar? Und dann hat Salomo den Tempel gebaut. Aber wieder gefallen. Am Ende haben sie den Tempel Gottes zu einem Götzen, ein Ort vom Götzendienst da, umgewandelt. Und als der Herr mal zum ersten Mal kam, was haben sie aus dem Tempel gemacht? Räuberhöhle, kannst du dir vorstellen. Zu einem Supermarkt. Wie Edeka oder... Sie wollen nur Gewinn machen. Ja. Oh Herr, das heißt, sie kommen nicht in seine Ruhe. Und Gott war zornig. Und er hat Nebukadnezar reingeladen. Er hat den Tempel Jerusalem völlig zerstört. Und das ganze Volk in die Gefangenschaft hineingeführt. Meinst du, diese Geschichte hat nicht mehr mit uns zu tun? Babylon kommt wieder vor im Neuen Testament. Wo? Offenbarung 17, 18. Sage nicht, das hat nicht mehr mit uns zu tun, Babylon. Sehr wohl mit uns zu tun heute. So, sie sind nicht in die Ruhe hineingekommen. Und selbst wenn du in die Ruhe hineingekommen bist wie die zweite Generation da von dem Volk Israel, sie haben wieder die Ruhe verloren. Denk nicht, oh, wir sind die Gemeinde, lobt den Herrn und morgen immer noch. Dieses Jahrzehnt sind wir die Gemeinde, nächstes Jahrzehnt und für immer sind wir. Es kommt darauf an, wenn du treu bist und festhalten bist, ans Ende. Und wenn nicht, du wirst es verlieren. Hat nicht der Herr die Gemeinde in Philadelphia gewarnt? Was war die Warnung? Ha? Laute, damit wir alle hören.
Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme.
Oh. Meinst du, ist es möglich, dass du deine Krone verlierst? Ja. Wenn wir nicht festhalten und nicht weiter mit dem Herrn vorangehen, denke nicht, du verlierst es nicht. Ja. Herr Jesus. Und so, hier ist die Warnung, dass wir in seine Ruhe hineinkommen. Zuerst mal ist diese Ruhe der Herr selbst. Er ist unser Erbteil. Das sagt Kolosser Brief. Wir sind Erbe. Und wir empfangen Christus als unser Erbteil. Ist das nicht wunderbar? Aber ist das alles? Nein. Dann gibt es noch das Reich Jerusalem. Und dieser Erbteil ist für Gott. Das Haus des lebendigen Gottes. Ja. Der Tempel Gottes. Lob den Herrn. Und mit dem Tempel gehört was? Die heilige Priesterschaft. Und so klar in Hesekiel, da steht geschrieben, hier wird mein Thron sein. Der Herr wird hier herrschen. Er wird König sein. Und sein Reich, wo wirst du mir zeigen, dass die Gemeinde sein Reich ist? In Klartext. In Hebräer 12. Was für ein Reich möchte der Herr bauen? Zion, das himmlische Jerusalem, ein unerschütterlich Reich. Das heißt, Gott wird alles wegerschütten, was nicht dazu gehört. Wenn nicht heute Morgen, wenn nicht morgen nächstes Jahr. Und so in die Ruhe hineinzukommen, ist gar nicht so einfach. In Christus, das ist fein. Ja, ich glaube ja an Jesus Christus, okay. Aber es gibt mehr. Dann müssen wir noch zusammengebaut werden. Nicht ein Ort, eine Gemeinde, sondern zu einem geistlichen Haus. Das heißt, du musst im Geist sein und lebendig. Also lebendige Steine. Und dieses Haus muss zu einer heiligen Priesterschaft werden. So sagt uns Petrus, es sei denn, dass er sich geirrt hat. Und was machen die Priester? Ihr wisst schon, ja? Ja. Und dann werden wir mit ihm zusammen herrschen. Und ich möchte euch sagen, wenn du herrschen möchtest, musst du zugleich ein Priester sein. Wenn du kein Priester bist, kannst du auch kein König werden. Und wenn du ein Priester sein wirst, dann musst du auch sehen, dass dann du ein König auch sein musst. Denn diese zwei gehören zusammen. Das heißt, deine Beziehung zu Gott und dein Dienst für den Vater muss stimmen. Als ein Priester. Was die Priester machen, wie Kapitel 2, ist es Kapitel 2 da oder 3? Ja. Kapitel 5, lass uns mal lesen. Ja. Denn jeder hohe Priester, der aus den Menschen genommen wird, der wird für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott. Nicht nur zum Dienst vor Gott, sondern zum Dienst von den Sachen Gottes. Das heißt, dieser priesterliche Dienst ist völlig für Gott. Dass wir ihm dienen in Bezug auf seinen Göttlichkeit, seinen Stand als Gott, seine Anbetung. Und der Thron ist, dass wir mitherrschen über die Nationen, für das Reich. So diese zwei Dienste müssen zusammengehören. Und das ist sehr wichtig heute, dass wir es sehen. Und wenn wir hineinkommen in diese Ruhe, das heißt, wir müssen bis zum Ziel kommen, dass alles erfüllt wird. Lobe den Herrn dafür. Ihr könnt es selber lesen, damit wir völlig begreifen, was es bedeutet, in die Ruhe hineinzukommen. Und natürlich die vollkommene Ruhe, das ist zur Zeit des neuen Himmels, neuer Erde, wo alles vollkommen ist. Dann ist das Ziel endgültig erreicht. Das ist die letzte Ruhe. Und das wird dann von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja. Lobe den Herrn. Ja. Und wir müssen sehen, das Werk heute aber in unserer Zeit muss weitergehen. Wir sind noch nicht völlig in die Ruhe hineingekommen. Ja, und daher heißt es hier, lass uns weiterlesen, ja? Nur lesen, weil es so klar schon ist hier im Wort. Denn hätte Josua in Vers 8 sie in die Ruhe gebracht hat, so hätte er nach diesen Dingen nicht von einem anderen Tag geredet. Das heißt, Josua hat sie in das gute Land tatsächlich hineingebracht, aber das ist nicht die wahre Ruhe hier. Das ist nur ein Bild. So ist also noch ein Sabbatruhe vorhanden für das Volk Gottes. Welches Volk? Für uns. Heute. Und dann erklärt er, denn wer in seine Ruhe hineingekommen ist, der ist auch zur Ruhe gekommen von seinen eigenen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Also das heißt, wenn du dort aufhörst, dann brauchst du gar nichts mehr zu tun. Ja, Gott hat aufgehört von seinen Werken und du hast aufgehört von deinem Werk, dann gibt's nichts mehr zu tun. Sowohl für Gott als auch für dich. Aber es ist noch nicht fertig. Selbst der Vers da, als der Herr sitzt auf dem Thron, meint er hatte nichts mehr zu tun. Worauf wartet er noch? Er hat viel zu tun, bis alle seine Feinde zu Füße, zum Fußschemel gemacht werden. Ja? Dann im Vers 11, lass uns daher nichts tun. Das muss doch so geschrieben werden, gell? Wenn wir in die Ruhe hineinkommen und aufhören von unseren eigenen Werken, lass uns daher nichts mehr machen. Schlafen gehen. Nach unserem Verständnis ist es so, aber nicht nach dem Wort. Lass uns daher Fleiß tun, in jene Ruhe hineinzukommen. Da musst du sehr fleißig sein, um hineinzukommen. Ja. Damit nicht jemand zu Fall kommt, nach demselben Beispiel des Ungehorsams. Das ist doch klar genug, oder nicht? Ja, ich brauche nicht mehr das zu erklären, gell? Das Wort, der Klartext ist doch so klar. Ja. Und denn das Wort Gottes ist lebendig, da musst du dieses wunderbare, lebendige Wort mit dem Glauben vermischen. Wirksam, sogar scharf und schärfer, denn ein zweischneidiges Schwert. Wenn du die Bibel liest, also, bist du manchmal geschnitten. Hast du das erlebt? Oder ist das nur süßes Bonbon? Das Wort Gottes ist süß wie Bonbon. Gesund. Nein, es ist lebendig und wenn es lebendig ist, ist es wirksam. Es muss wirken. Nützt nicht, wenn das Wort nicht wirkt. Es wird dich heilen, es wird dich bloßstellen, es wird dich tadeln. Wie Paulus gesagt hat in 2. Timotheus 3, 16, was das Wort alles macht, bist du schon mal getadelt worden von dem Wort, bloßgestellt, sogar gezüchtigt und trainiert in der Gerechtigkeit. Wie oft musst du Buße tun, nachdem du das Wort liest? Und da hat er dich bloßgestellt in deinem Zustand, so bist du. Und das Wort wird uns auch zurüsten zu jedem guten Werk. Amen. Denke nicht, das Wort zu lesen ist so einfach. Oh, ich glaube, lob den Herrn. Ich habe morgen das Wort gelesen, zack, Bibel zu und dann bleibst du derselbe und passiert gar nichts mehr. So dürfen wir die Bibel nicht lesen. Ja. Scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Das müssen wir erleben. Warum ist es so scharf? Nicht stumpf, sondern scharf. Kannst du dir vorstellen, wenn ein Arzt, ein Chirurg, ein stummes Messer, ein stumpfes Messer benutzt und versucht schon 10 Mal zu schneiden, um eine Herzoperation zu machen bei dir, dann hast du keine Chance mehr zu leben. Ja, kannst du dir vorstellen, Gott muss 100 Mal zu dir reden, bevor es funktioniert. Und dann am Ende bist du schon tot. Vierzig Jahre lang hat Gott zu ihnen gesprochen und sie wollen nicht hören. Wie oft muss Gott zu dir reden, damit es funktioniert und wirksam wird bei dir? So, woran liegt es? Weil das Wort nicht scharf genug ist? Oder ist dein Herz zu hart? Was denkst du? Deshalb heißt es, verhärtet nicht dein Herz. Auch das schärfste Messer, das schärfste Messer kann nicht durchdringen in deinem steinernes Herz. Das ist dann nicht gut. Bis das es scheidet von Seele und Geist. Nein, es ist wie ein Schwert. Es scheidet. Und wir Christen, wir lesen und lesen und hören und hören und am Ende können wir keinen Unterschied machen zwischen Seele und Geist. Welch eine traurige Geschichte. Von Gelenken und Mark, Knochenmark bis zum Knochenmark. Das heißt, nichts ist vor ihm verborgen. Und vermag die Gedanken und Absichten des Herzens zu beurteilen, das ist bloßzustellen. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist bloß und aufgedeckt von seinen Augen, vor seinen Augen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ach. Weißt du, bei dem Tage des Gerichtes, wenn wir Rechenschaft geben vor dem Richterstuhl Christi, dieses Wort wird dich richten, was geschrieben steht. Hast du es gelesen? Ja. Hast du es getan? Nein. Ja. Du hast gar keine Antwort. Nein. Ja. O Herr, eine andere wunderbare, ernsthafte Warnung für uns alle. Wir denken, ich bin jetzt gläubig, gerettet, gehe nicht mehr in die Hölle, kein Gericht mehr für uns. Das ist nur die halbe Wahrheit. Du wirst nicht mehr gerichtet wie die Ungläubigen, die in den Feuerpfuhl hineinkommen. Aber es gibt ein anderes Gericht für uns, wo wir alle eine Rechenschaft geben müssen. Wenn wir diese Warnung nicht wahrnehmen wollen, dann kann Gott auch nicht machen. So, aber lob den Herrn, nicht Angst haben und frustriert werden und aufgeben oder weglaufen. Bleib sitzen bitte, denn die gute Nachricht folgt. Lass uns gemeinsam 14. bis 16. Vers lesen. Lob den Herrn. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der den Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen konnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem in gleicher Weise versucht worden ist, doch ohne Sünde. Darum lasst uns mit Freimut vorwärts kommen zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Lobt den Herrn, jetzt sind wir wieder froh. Es ist so wunderbar. Und hier sehen wir, dieser Hohepriester ist da, um uns zu helfen mit allen unseren Problemen in Bezug auf Gott. Sünde, Schwierigkeiten, Fleisch, Versuchung, allerlei Schwierigkeiten als Mensch. Lobt den Herrn, wir haben solch einen wunderbaren Hohepriester. Und bitte nicht vergessen, hier über diesen hohen Priester, gell, in Vers 2, lass uns mal das lesen, ja. Vers 17, daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, das ist eine Kapitel 4 war eine Wiederholung, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott, ja, vor Gott, nicht vor den Feinden, sondern vor Gott, weil wir viele Probleme haben. Dann heißt es, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Ah, was ist der Unterschied hier? Was heißt sühnen? Wie verstehst du? Ah, wir sparen die Zeit. Die Sühnung hier bedeutet zuerst mal, Gott zu beruhigen. Ja, Gott zu beruhigen. Im Englischen dieses Wort heißt to appease. Kannst du dir vorstellen, wir machen so viel Unsinn und Fehler und sogar gesündigt haben. Gell? Ach, meinst du, Gott, der dort sitzt, ist egal? So was soll Gott machen? Er wird zornig sein, oder? Sicherlich zornig. Er war entrüstet. Steht dort geschrieben. Und wenn Gott zornig ist, wer soll ihn beruhigen? Das ist der Herr. Der Herr steht dort und spricht für uns. Die Sühnung ist nicht nur die Vergebung durch das Blut, was der Herr getan hat, die Erlösung. Er hat den Preis bezahlt für die Errettung, aber die Sühnung ist genau das gleiche Wort für dieses Sühnedeckel von der Bundeslade. Und dieses Sühnedeckel ist zugleich genau dasselbe Wort dort wie die Gnadethron. Thron der Gnade, das ist dieses Sühnedeckel. Normalerweise ein Thron ist zum Gericht. Aber jetzt, der Herr ist dieses Sühnedeckel da. Für uns heute ist der Thron der Gnade nicht des Gerichtes. Die Sühnung bedeutet, wenn ich einen Fehler gemacht habe und Gott war gar nicht froh mit mir, es ist unmöglich für mich, zu ihm zu kommen. Denn das erste Wort ist, warum und was hast du denn getan, John? Dann macht er mich zur Schnecke. Dann verstecke ich mich. Dann habe ich keinen Freimut mehr zu kommen. Aber lobt den Herrn. Was sagte 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 und 2? Und 3, kann sie das vorlesen, bitte? Ja, meine kleinen Kinder, sagte Johannes, diese Dinge habe ich euch geschrieben, damit ihr nicht sündigt. Aber, weiterlesen?
Wenn jemand sündigt, ja, so haben
Der Gerechte, Walter,
und er ist die Sühnung,
die Sühnung für unsere Sünden. Und wie hat der Herr den Vater beruhigt, indem er schon alles für uns bezahlt hat? Und Gott hat ihn gerecht gesprochen für uns. Lob den Herrn. Und daher haben wir einen guten Fürsprecher. Weil er so ein wunderbares Werk vollbracht hat, da kann der Vater nicht anders als zu lächeln. Okay, okay. Amen. Kein Problem mit Tobi. Ist das nicht wunderbar? Dann können wir alle mit Freimut kommen, sonst wer hat den Freimut, vor Gott zu erscheinen? Vor dem Heiligen, vor dem Gerechten, vor dem herrlichen Gott zu erscheinen. Ja. Aber lob den Herrn, weil wir solch einen hohen Priester haben, der diese Sühnung für uns gemacht hat. Dann können wir mit Freimut kommen. Und es ist nicht ein Thron des Gerichtes für unseren, ein Thron der Gnade. Ist das nicht so wunderbar? Ja. Und das müssen wir noch mehr ergreifen. Noch mehr ergreifen. Es geht nicht nur um Vergebung, sondern es geht darum, dass wir hineinkommen zu ihm und diese wunderbare Gemeinschaft mit dem Vater aufrechterhalten. So wie im 1. Johannesbrief, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und wir müssen diese wunderbare Gemeinschaft da aufrechterhalten. Ja. Und das geht, weil es heute der Herr unserer Söhnung ist. Er ist dieser wunderbare Gnadethron da, wo der lebendige Gott wohnt im Allerheiligsten. Und wenn wir das vergleichen mit diesem Gnadenthron da in dem alten Bund, dann sehen wir, nur der Hohepriester darf einmal im Jahr hineingehen, niemand sonst darf hineingehen, weil die Wirklichkeit noch nicht da war. Aber jetzt lobt den Herrn, jederzeit, sogar je öfter, desto besser. Und hier sehen wir haben keinen Grund, zurückzuschrecken, erschrecken oder wegzulaufen. Ja. Gott hat es so wunderbar gemacht, so vollkommen gemacht für uns, dass wir keine Ausrede haben oder wir brauchen wirklich nicht zu zögern, jederzeit zu ihm zu kommen. Natürlich nicht ohne Buße, nicht ohne unserem Bekennen, Herr, ich nehme dich, ich nehme dein kostbares Blut. Lob den Herrn dafür. Auf diese Weise mehr und mehr gehen wir in seine Ruhe hinein. Lob den Herrn. Amen. Amen. Gott.